Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
Ursula Günster-Schöning
und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja schon relativ lange. Ich leite seit 13 Jahren den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar. Und seit über 90 Folgen senden wir ja mittlerweile unseren Podcast. Und ich bin immer wieder daran interessiert, spannende Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen für unseren Podcast zu finden. Und so freue ich mich, liebe Ursula, dass du heute bei uns zu Gast bist und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch gleich. Stell du dich doch erst nochmal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, vielen Dank, liebe Saskia, dass ich dabei sein darf heute bei deinem Gezwitscher. Habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und ja, ich bin Weiterbildnerin, Coach und Prozessbegleiterin. Und das jetzt schon seit vielen Jahren. Bin in unterschiedlichsten Bundesländern unterwegs mit unterschiedlichsten Teams. Vorrangig geht es um das Thema Qualitätsentwicklung, aber auch Teamentwicklung. Ich coache Leitungskräfte, sowohl online als auch hier in meinen Coachingräumen in Meppen, in Niedersachsen, wo ich wohne und auch arbeite. Gleichwohl bin ich arbeitstechnisch, wie gesagt, mehr unterwegs und wenig zu Hause und habe meine Wurzeln im elementarpädagogischen Bereich, war selber vor vielen, vielen Jahren Leiterin einer recht großen Einrichtung mit 150 Kindern, habe mich dann weiterentwickelt durch verschiedene Zusatzqualifikationen und habe 2006 ein eigenes Fortbildungsinstitut gegründet und mich aus dem aktiven Dienst als Leitung zurückgezogen. Und seitdem arbeite ich nach wie vor im Feld der frühkindlichen Bildung, aber eben mit den Menschen, die mit den Kindern arbeiten.
Ach, wie schön. Und siehst du, schade, dass mir das da gar nicht so bewusst war, aber ich war letzte Woche in Meppen. Ich war genau heute vor einer Woche, letzte Woche Dienstag, war ich in Meppen am Bahnhof und habe meinen Sohn abgeholt, weil wir haben eine Woche Ferien in Holland gemacht. Und Meppen ist ja ganz, ganz nah an der holländischen Grenze. Da fährt man ja nicht weit, um dann in Holland zu sein. Und wir waren, ja, kann ich ja jetzt auch mal hier so aus dem Nähkästchen plaudern. Wir waren im Centerpark in Holland. Da bietet es ja viele Möglichkeiten mit der ganzen Familie. Und mein ältester Sohn kam mit dem Zug nach. Und Stuttgart-Meppen ist eine großartige Verbindung. Und einmal in der Woche gibt es sogar einen Zug, der durchgängig fährt. Der war es leider nicht, weil er dementsprechend hat einen Anschluss verpasst gehabt. Aber ja, da ist ja was los in Meppen.
Ja, ich sag, wenn dir es mit den Zügen klappt, ich kann es ja sagen, mit der Didakta letztes Jahr war es nicht so wunderbar. Da kann man schon mal auch ein bisschen fluchen, wenn man denn den Anschlusszug verpasst, weil es ja nicht gerade um die Ecke ist. Gleichwohl ist Stuttgart eine tolle Ecke und Meppen, ja, ist halt kleinstädtisch, viel Natur drumherum und wie du schon sagst, ganz räumlich nah zu den Niederlanden. Also es lohnt sich mal herzukommen. Das war jetzt der kleine Werbeblock für diese Region hier.
Und man sagt schon Moin bei euch.
Das ja, genau. Das stimmt.
Das habe ich auch gehört, dass man da schon Moin sagt. Und das sagt man ja in Baden-Württemberg nicht. Da sagt man ja noch Grüß Gott oder Hallo, wenn man irgendwo reinläuft. Ja, und kommen wir nochmal wieder zu dir zurück. Also so dein Ursprung ist ja eigentlich auch die Kita und da hängt ja auch dein Herz eigentlich dran an dieser ganzen Kita-Welt.
Ja, absolut. Die hat mich damals mit 16 Jahren angetriggert, diese Kita-Welt, und hat mich bis heute, ich bin jetzt 56, noch nicht wieder losgelassen. Und gerade jetzt finde ich, ist es wichtig, sich wirklich auch zu positionieren und zu sagen, ich bin mit heißem Herz Erzieherin oder Erzieher und mein heißes Herz schlägt eben für alle pädagogischen Fachkräfte, vor allen Dingen auch für die Leitungskräfte, die einen nicht so ganz leichten Job im Moment haben, weil ganz, ganz viele Herausforderungen an ihnen ziehen und zerren. Und nicht erst durch die Pandemie ausgelöst, gab es schon viele Veränderungen im frühkindlichen Bereich. Und meiner Meinung nach haben die in den letzten Jahren sich noch verschärft, sodass ich im Moment auch bei den vielen Einrichtungen, wo ich im Einsatz bin, erlebe, wie schwer es ist, so auch die Teams gut beieinander zu halten, die Teammotivation hochzuhalten oder auch wieder neu aufzubauen, sag ich mal, und vor allen Dingen auch immer wieder die herausfordernden Eltern gut in den Blick zu nehmen, um dann gemeinsam ja sich für eine gute Kita-Qualität auch einzusetzen.
Spannend und auch spannende Ansatzpunkte schon. Da ist schon jeder Punkt was, wo ich sage, ah ja, da hätte ich auch was zu sagen. Ich finde ja, herausfordernde Eltern gibt es ja eigentlich nicht wirklich. Das Thema ist ja immer das Thema Zugehörigkeit und Teil sein dürfen. und informiert sein über das, was eigentlich mit den Kindern passiert, die da den ganzen Tag sind. Und ich finde, da kriegt man ganz viele Familien damit eingefangen oder abgeholt, um es schöner auszudrücken, zu sagen, ja, wenn ich Teil sein darf in einer Gemeinschaft und das Gefühl habe, ich kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten oder mir würden auch keine Informationen vorenthalten, dann kann ich mich auch ganz gut anpassen in eine Gruppe.
Da bin ich sehr bei dir. Und ich glaube, das ist, was du ansprichst, auch etwas, wo ich sehr gut mitgehen kann, nämlich die Haltung. Die Haltung zeigt sich, die pädagogische Haltung, nicht nur im Umgang im Team miteinander, natürlich auch mit Blick auf die Kinder, aber auch vor allen Dingen mit Blick auf den Eltern oder die Elternteile, was du gerade sagst, nämlich zu sagen, die Eltern gibt es überhaupt nicht, sondern jede Familie ist einzigartig. Und wenn ich jedes Elternteil erstmal so versuche anzunehmen, wie es ist und da mich immer wieder reflektiere, welche Vorurteile oder Vorbehalte habe ich eigentlich, was hat mich eigentlich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, kann ich da eine sehr gute Brücke schlagen. Gleichwohl nehme ich auch, muss ich ehrlich sagen, hin und wieder das Wort herausfordernd in den Mund, weil ich glaube, dass es so auch ist. So wie auch eine Kollegin herausfordernd sein kann oder ein Kind, können auch Eltern sich manchmal herausfordernd zeigen, weil sie eben auch ihre eigene Biografie haben, ihre eigene Lebensgeschichte, die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ich unterstelle immer erstmal allen Eltern, dass sie es gut machen wollen und weiß aber aus eigener Erfahrung und auch der Erfahrung der vielen, vielen Jahre von Teambegleitung, dass Menschen nur das tun, wozu sie bereit und in der Lage sind und dass es wichtig ist, dass sie nicht alleine auf dem Weg sind. Und deswegen verstehe ich auch pädagogische Begleitung immer als ein wachsames, achtsames, sensibles mit den Eltern den Weg gehen, aber sie nicht anschieben, weder hintereinander herziehen oder gar sie antreiben wollen, sondern gucken, was brauchen sie, wie du auch gerade schon gesagt hast, für eine gute Transparenz zu sorgen, für eine gute Durchlässigkeit und einen guten Informationsfluss. Und das Wichtigste finde ich, respektvoll miteinander umgehen, zu beiden Seiten.
Und für uns ist da tatsächlich so ein Schlüsselbegriff Resonanz. Also
Ja,
man
genau.
muss miteinander in Resonanz sein. Man muss sich miteinander austauschen. Es muss eine schöne Balance zwischen Eltern und Fachkräften einfach sein. Man muss sich wohlfühlen. Man darf nicht jeden Tag Angst haben, wenn man reinkommt, dass man wieder erfährt, was heute wieder alles Schlimmes war, sondern man muss sich auch mal über schöne Dinge unterhalten, man muss miteinander lachen können. Und ich erzähle lieber, ah ja, heute ist es aber schönes Wetter draußen und wir haben so lange drauf gewartet, dass es draußen wieder schön wird, als dass ich sag, aber was dein Kind schon wieder heute alles gemacht hat, also das ist ja gar nicht zu handeln. Ja, das liegt ja an uns, wenn wir es nicht in unseren Räumlichkeiten und in unserer Umgebung handeln können, dann müssen wir überlegen, was können wir verändern, dass es für das Kind einfacher wird und dass es für uns im Umgang mit dem Kind einfacher wird und immer da nochmal danach zu gucken. Ja, ich habe ein ganz großartiges Beispiel aus der Kita meines Bruders. Also mein Bruder hat zwei Söhne und die sind auch in der Kita und dann kam er seinen Sohn abholen. Und dann haben die zu dem gesagt, na ja, der ist 4 Jahre alt und der hat dann gereimt und der hat dann halt für ein Kind einen Reim gemacht mit dem Namen, was halt nicht so schön war. Und sie sollen jetzt mal mit dem Kind ins Gespräch gehen, ob das keine rassistischen Ansätze sind. Und da dachte ich auch, naja, und was hast du geantwortet? Sagt er, ich war so platt über die Aussage, ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. In dem Moment, und der ist eigentlich auch Coach und Berater, also der ist an sich nicht auf den Mund gefallen, aber in dem Moment war der so damit überfahren, und zu sagen, warum gebe ich sowas den Eltern mit? Wieso mache ich den Eltern damit Sorge? Das ist in meinem Bereich. Da muss ich maßregeln, wenn ich das maßregeln möchte. Oder da muss ich mit den Kindern ins Gespräch gehen und sagen, dass ich das für unsere Einrichtung nicht haben möchte. Oder dann muss ich vielleicht auch mal den Entwicklungsstand des Kindes angucken und sagen, der hat sich über eine Bösartigkeit vielleicht gar keine Gedanken gemacht, sondern mit 4 Jahren einfach Reimen für sich entdeckt. Und das hat sich halt gut gereimt. Also, ja. Vielleicht ist es auch nicht, wie du gesagt hast, ja, das Gute hinter dem Punkt erstmal suchen.
Ja, da bin ich bei dir absolut. Und auch Erziehung ist zwar eine ernstzunehmende Sache, aber man muss nicht immer ernst sein. Ich finde gerade Humor und Spaß, gemeinsam Spaß haben, kleine Glücksmomente am Tag sind die verbindenden Puzzleteile, die dann das große Ganze nachher auch sichtbar machen, dass sich nämlich beide Seiten gleichermaßen bemühen um ein gelingendes Aufwachsen von Kindern. Und trotzdem ist es logisch, dass es nicht immer gut gelingt. Ja, und wir sind nun mal pädagogische Fachkräfte, die reflektierter sind und vielleicht auch noch mal einen Prozess schneller durchschauen als Eltern oder vielleicht auch den nötigen Abstand oder die Distanz haben, um Dinge zu sehen, die Eltern vielleicht nicht sehen können oder vielleicht auch nicht sehen wollen. Und gleichwohl finde ich es wichtig, aber erstmal zu unterstellen, jeder will es gut machen und wir müssen uns einfach gut aufeinander einschwingen. Und wie du auch sagst, das, was in Kita passiert, wird auch in Kita geklärt. Und genauso klären Eltern das, was zu Hause passiert. Und man soll da auch nicht die beiden Lebenswelten, sag ich mal, dahingehend vermischen, dass der eine versucht, in der anderen Lebenswelt was zu regeln.
Ja, und solange ich als kompetenter Ansprechpartner fungiere, kann das eigentlich auch nicht passieren. Ja, also wenn ich mein Auto in die Reparatur bringe, stelle ich das auch nicht in Frage im Zweifel, ob das jetzt einen neuen Keilriemen braucht oder nicht, weil ich habe keine Ahnung, ob mein Auto einen neuen Keilriemen braucht. Und wenn ich mich als kompetent verkaufe und wenn ich Kompetenz ausstrahle, auch für die Familien, dann gibt es ja gar keine Notwendigkeit, das in Frage zu stellen, wenn das auf einer sehr wertschätzenden, sehr wertigen Basis passiert. Also denke, dass es da immer einen guten Weg geben kann, wo man miteinander auskommt. Ja, und erzähl mal, wie kam es dazu, dass du den Dusima-Talk machst? Oder andersrum, du machst ja schon ganz lange den Dusima-Talk. Darüber kenne ich ja auch ganz viele Fachkräfte mittlerweile. Wie kam es dazu?
Du, da kam es ganz ehrlich, ganz einfach dazu, dass ja die Begegnung nicht mehr stattfinden durfte. Anfang 2020 war ja dieses, alle bleiben zu Hause, die Kitas wurden geschlossen, die Schulen auch. Und ich als Weiterbildnerin hatte dann von, ich sag mal, 100 auf 0 alles weg an Aufträgen, weil alle großen Bildungsveranstaltungen, die Didakta wurde abgesagt, der Bildungskongress von Frau Zimmer, aber auch Träger haben sich verabschiedet. Und in dem Moment der Neuorientierung, wo man dann gedacht hat, okay, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn weiter mit den pädagogischen Fachkräften ins Gespräch? Weil die Probleme waren ja nicht weg, sondern es tauchten sogar noch neue auf. Habe ich mich dann mit dem Thema der digitalen Begegnung auseinandergesetzt und recht schnell ein eigenes Webinarformat entwickelt. Und da ich für die Firma Dusima immer schon auch als Moderatorin auf der Didakta tätig war oder auch als Weiterbildnerin, denn die holen sich hin und wieder ja auch eigenen Input ins Haus, wenn sie neue Produkte entwickeln oder sich mit Themen auseinandersetzen, haben die mich gefragt, ob ich mir nicht sowas vorstellen könnte, weil Dusima versteht sich als Bildungsdienstleister und jetzt nicht nur explizit als Verkäufer von Spielmaterialien. Und da fand ich das einfach ein spannendes Format. Und dann haben wir uns zusammen, ja, gesetzt, überlegt, wie könnte man das aufziehen und dann recht schnell einfach gesagt, wir starten und gucken mal, ist das was für die Fachkräfte? Und das war's, weil wir sind dann einmal auf Sendung gegangen. Also wir haben dann gesagt, okay, wir legen Tag fest, eine Uhrzeit fest und ein kurzes, knackiges Format, eine Stunde immer mit wechselnden Experten und Expertinnen aus dem Bereich der frühkindlichen Bildung und haben dann recht schnell auch gute Erfolge gehabt, weil die Themen waren spannend und es war ein kostenfreies Angebot. Und die pädagogischen Fachkräfte haben auch rückgemeldet, dass sie das super fanden, dass eben die Themen immer gewechselt haben und man sich so einfach einklinken konnte. Ja, und so bin ich ehrlich gesagt zu diesem Dusima Talk gekommen. Und ja, bis heute mache ich das, wie gesagt, immer einmal im Monat, dienstags für eine Stunde. Und ich freue mich ja schon auf den September, meine liebe Saskia, weil dann habe ich dich ja zu Gast, auch mit einem sehr, sehr spannenden Thema, nämlich der zukunftsorientierten Teamentwicklung, was ich glaube, ein richtig gutes Thema werden wird, weil es meiner Meinung nach gerade in allen Kitas aufplöppt. Nämlich, wie stellen wir uns eigentlich für die Zukunft auf?
Und da vergleichen wir uns zu wenig mit der Wirtschaft, finde ich auch. So viel können wir schon aus dem Nähkästchen plaudern, um nichts vorwegzunehmen und es trotzdem noch interessant zu machen. Also zu sagen, ja, wo sind denn unsere Schnittmengen im Kindergartenbereich im Vergleich zu einem anderen Unternehmen, zum Wirtschaftsunternehmen? Was ist hier parallel zu sehen? Und was ist vielleicht auch in der Kita anders? Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte denken in vielen Momenten nochmal anders. Und ich erlebe das jetzt gerade mit dieser großen Aufmerksamkeit, die unser Erfahrungsfeld oder unser Berufsstand gerade erlebt, weil kein Thema ist ja brisanter als der Fachkräftemangel im Bildungssektor. Überall wird's diskutiert. Da erlebe ich schon, dass ganz viele Fachkräfte mit dieser großen Aufmerksamkeit eigentlich gerade gar nicht umgehen können. Das ist ganz neu für die Fachkräfte. Erzieherinnen und Erzieher sind oftmals ja auch Menschen, die gerne auch ein bisschen in zweiter Reihe stehen. Also die müssen nicht immer alle ganz vorne stehen. Die sind Fachkraft geworden, um ein Kind in der Entwicklung zu unterstützen, vielleicht auch um ein Kind eine schöne Kindheit zu bieten und ein Kind in seinen Lernmomenten zu begleiten. Und fangen jetzt gerade an, über ihr Berufsfeld immer mehr nachzudenken. Und vorher haben sie halt einfach gearbeitet, würde ich sagen.
Ja, da triffst du wirklich den Nagel auf den Kopf. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt gerade die Führungskräfte, also die Leiterinnen, und ich bezeichne sie auch bewusst als Führungskräfte, erleben, dass sie nochmal wieder anders und neu herausgefordert werden. Nämlich, wir haben viel zu wenig Menschen, die den Beruf ergreifen wollen. Was mache ich mit denen, die ich in meiner Einrichtung habe, die mir wichtig sind, mit denen ich vielleicht Zukunft gestalten möchte? Gleichwohl ist die Herausforderung der Heterogenität. Die unterschiedlichen Generationen treffen in den Teams aufeinander. Jetzt viele Quereinsteiger, Alltagshelfer, die geholt werden, um zu unterstützen. Das macht nochmal wieder was mit den Teams. Man braucht auch eine Neuorientierung und gleichwohl auch das Thema nochmal, wie mache ich überhaupt oder organisiere ich meinen eigenen Teambildungsprozess? Was muss ich beachten? Welche Herausforderungen gibt es, gut in den Blick zu nehmen? Aber wo gibt es auch Ressourcen, Stärken, die genutzt werden können und so weiter? Also wie du schon sagst, das ist etwas, was neu ist und gleichsam auch für viele belastend ist. Es ist eine große Erschöpfung spürbar. Und parallel erlebe ich auch genau das andere. Im Moment in einigen Bereichen sogar wieder wie so eine Aufbruchsstimmung. Also so Ärmel hoch und ran. Wir haben nochmal richtig jetzt Lust, auch Kita neu zu denken.
Und das erlebe ich tatsächlich auch. Und ich habe das auch gar nicht despektierlich gemeint, dass ich sage, naja, die haben da vorher nicht so viel drüber nachgedacht. Also sie haben über ihr Tun schon nachgedacht, aber nicht über ihren Berufsstand. Und ich habe vor 10 Jahren noch Bewerbungsgespräche geführt. Da hat fast keiner gewusst, was er eigentlich als Gehalt kriegt. Ja, da wusste keiner, wie bin ich eigentlich eingruppiert, welche Möglichkeiten habe ich, gibt es eine Chance auf Gehaltserhöhung oder nicht, in welcher Stufe bin ich eigentlich. Also das war gang und gäbe im Vorstellungsgespräch, dass man sich darüber keine Gedanken gemacht hat und ob es eine Rückstufung gab oder nicht. Da saßen die Fachkräfte und haben gesagt, naja, ich kriege halt das, was ich kriege. Und waren da sehr bescheiden. Ja. Und es ist auch gut, dass die Fachkräfte jetzt selbstbewusster werden und klarer sagen, was sie brauchen oder eine andere Form von Anerkennung, auch eine Anerkennung in finanzieller Form sich wünschen für ihren Berufsstand. Und auch das ist rechtens. Und du sagst das mit der Überforderung. Ich erlebe auch Überforderung und woher kommt die? Ich habe mir da ganz viele Gedanken dazu gemacht. Und ich glaube, es kommt mitunter auch daher, dass wir im Kita-Bereich jeden Handgriff pädagogisiert haben. Also es gibt im Kita-Alltag nichts mehr, was nicht hochpädagogisch ist. Das beginnt morgens an der Türe. Ja, wir nennen es Mikrotransition, wobei es ist ja schon eigentlich gar keine Mikrotransition, sondern eine große Transition, der Übergang von Elternhaus in Kindergarten. Ja, ein Übergang, der ist pädagogisch zu gestalten, die Eltern sind zu begleiten, die Kinder sind aufzufangen und zu begleiten und ins Spiel einzuführen. Und ja, Schlafen ist hochpädagogisch, Essen ist hochpädagogisch. Also alles, jeder Wechsel, der im Alltag stattfindet, ist mega pädagogisch, ja.
Da hast du recht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was da manchmal fehlt, wieder die Leichtigkeit des Seins. Einfach mal zu machen. Ja, und was du eben gesagt hast mit den Bewerbungsgesprächen, das sehe ich auch so. Auch alleine, dass pädagogische Fachkräfte heute um Arbeitszeiten diskutieren und falschen will ich nicht sagen, das ist das falsche Wort, sondern sich bewusst einsetzen dafür, klar zu benennen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Also da bin ich sehr bei dir. Das ist gut, dass es diese Entwicklung gibt. Und ja, mit der Überforderung sehe ich ähnlich, nämlich die Bürokratie hat mit Sicherheit einiges draufgepackt, die vielen Dokumentationen, was alles im Alltag verschriftlicht werden muss. Und ja, du hast recht, manchmal tut man sich auch schwer, einfach mal wieder zu sagen, das machen wir jetzt, weil wir alle Spaß dran haben. Und ohne diesen pädagogischen Hintergedanken, da muss jetzt was bei rauskommen. Ich plädiere ja auch sehr stark für eine Beziehungspädagogik statt eine Angebotspädagogik, sondern eher wirklich zu gucken, was brauchen jetzt die Kinder? Ich meine, du lebst das in deiner Kita wirklich bravouros vor. Ich weiß aber auch um viele Einrichtungen, die sich noch schwer tun, loszulassen. Ich muss immer was zeigen, das Eltern befriedigt oder nach außen hin sichtbar wird, sondern eher sich darauf zu fokussieren und zu konzentrieren, gute Zeit mit den Kindern zu haben, gute Gespräche zu führen, wirklich zu sagen, vielleicht eine gute pädagogische Qualität ist, ich habe mit jedem Kind am Tag einmal einen intensiven Moment gehabt, wo ich mich voll und ganz auf das Kind fokussiert habe, mich mit ihm in Ruhe auf dieses Spiel habe einlassen können oder in Ruhe dieses Buch vorgelesen habe oder eben einen schönen Dialog geführt habe, ohne dass ich 5-mal unterbrechen musste oder ohne dass ich auf 3-mal noch auf die Uhr geguckt habe. Und ich glaube, danach sehen sich auch einige im Alltag wieder.
Aber den Stress machen wir uns ja selber. Also es gibt meiner Meinung nach kaum ein Arbeitsfeld, das so wenig fremdbestimmt ist wie der Kita-Bereich. Also wir bestimmen unser Arbeitsfeld. Wir definieren, wie wollen wir arbeiten. Und zu dem Punkt, den du gesagt hast, diese Zeit haben. Naja, wir müssen uns doch mal Gedanken machen, wo gibt's auch Orte und Stellen in unserer Einrichtung, wo Kinder ohne pädagogische Begleitung einfach was tun können. Wo ist das Vertrauen, das wir in die Kinder stecken? Und wo gibt's die Möglichkeit, einfach mal zu spielen? Im Kinderzimmer sitzt die Mutter auch nicht immer daneben. Also in der Einrichtung müssen wir auch nicht immer daneben sitzen. Manche Kinder brauchen das intensiver als andere und Kinder brauchen die Momente unterschiedlich. Und ich glaube, da müssen wir uns frei machen von diesen Themen. Oh Gott, ich habe eine Aufsichtspflicht und oh Gott, was ist jetzt, wenn wir das nicht machen und wenn wir das nicht machen, sondern wirklich dieses Freisein, dieses Zutrauen in die Kinder, das Zutrauen in mich selber, in meine Fähigkeiten, in die Möglichkeiten, einen Rundumblick zu haben und da zu sein. Und was ist der Kern unseres Arbeitens, ist dem Menschen, dem wir begegnen, das Gefühl zu geben, du bist wichtig, ich nehme dich ernst und ich sehe dich. Und es ist egal, wie alt mein Gegenüber ist.
Kann ich so unterschreiben, du hast es toll zusammengefasst. Ich würde als einzigsten Punkt vielleicht noch hinzufügen, obwohl es schon auch bei dir mit integriert war. Ich rede dann immer sehr gerne vom Wert der Zumutung. Ja, also ich mute dir das zu, das selbst jetzt zu meistern. Ich mute dir das zu, mit dieser Zeit jetzt, sag ich mal, alleine klarzukommen, die Langeweile zu haben und auch haben zu dürfen. Oder eben auch die Zumutung, ich bin an deiner Seite, aber versuch's zunächst mal selbst. Wenn es nicht klappt, bin ich immer noch da. Und das ist genau dieses Spiel, was du gerade gesagt hast, zwischen Nähe und Distanz, zwischen sich hingeben und wieder wegnehmen, in Resonanz sein mit dem Kind. Ja, da bin ich sehr bei dir. Ich merke schon, da haben wir beide, glaube ich, genau die gleiche Wellenlänge.
Ja, und wenn du dann davon ausgehst, als die Bildungspläne damals geschrieben wurden oder in Baden-Württemberg wurde ja auch schon nochmal überarbeitet, in den anderen Bundesländern sicherlich auch nochmal. Aktuell findet ja auch eine Überarbeitung unseres Bildungsplanes in Baden-Württemberg statt. Und da hat man noch vom Bild vom Kind gesprochen. Und das zeigt nochmal ganz deutlich, wie sage ich das, naja, wie zentral der Punkt Kind war. Also da musste sich erstmal die Aufmerksamkeit aufs Kind lenken, weil sonst war ja vorher das Lernen sehr fremdbestimmt und da war das Kind noch nicht so im Mittelpunkt. Und jetzt haben wir jahrelang den ganzen Fokus auf das Kind gesetzt und jetzt müssen wir ein Umdenkenprozess wieder neu beginnen und sagen, alle Werte, die wir für das Kind sehen, müssen wir auch auf uns übertragen. Also wir können nicht Wertschätzung nur dem Kind entgegenbringen, aber im Team streiten wir uns bis aufs Blut und gehen nicht achtsam miteinander um oder ich bin nicht wertschätzend zu den Eltern. Ja, was soll denn dann das Kind denken? Weil dann bin ich nicht mehr authentisch. Also es muss ein gelebter Wert sein. Genauso auch mit dem Thema Sprechen. Wenn ich eine dialogische Haltung habe, kann ich diese dialogische Haltung nicht ausschließlich aufs Kind übertragen, sondern ich muss die dialogische Haltung ins Team nehmen. Ich muss die mit zu den Eltern nehmen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt wieder anfangen, größer zu denken, auch mit der Bedürfnisorientierung, ja. Die Bedürfnisse des Kindes sind total wichtig, aber die Bedürfnisse der Fachkräfte sind auch wichtig. Und da kommen wir auch wieder zu diesem Punkt der Fachkräfte. Wie muss man an Teams denken? Unser Vorteil zu den Kindern ist, dass wir als Erwachsene schon gelernt haben, unsere Bedürfnisse ein bisschen besser zu regulieren. Auch nicht alle und auch nicht immer, aber eigentlich können wir es schon ein bisschen besser.
Ja, und ich finde, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an und auch eben dieses Pendeln zwischen, das gestehe ich den Kindern zu, da muss ich es auch meinem Team zugestehen. Oder da gucke ich gut auf die Bedürfnisse, Wünsche und auch Dinge, die das Kind braucht. Und gleichsam muss ich auch gucken, was braucht denn das Team? Ist wie bei den Eltern auch, eine gute Mutter, ja, eine entspannte Mutter, eine relaxte Mutter kann genauso auch mit ihrem Kind umgehen. Und ich glaube, das ist immer in dieser Wechselwirkung der pädagogischen Fachkräfte und der Kinder eben eine Balance. Und wenn ich sage, ich bin selber sehr hektisch und gestresst, dann kann ich auch nicht wohlwollend mit dem Kind umgehen. Und da hast du ganz recht, eben so dieses, was ich dem einen zugestehe, muss ich auch beim Team sehen. Und ich finde ja da zum Beispiel ganz wichtig, das Empowerment. Ja, einfach eben zu sagen, auch die Resilienzfähigkeit, was braucht es, damit Menschen gut in ihre eigene Kraft kommen, wenn man die Erwachsenen nimmt. Und genauso kann ich aber auch sagen, was muss ich tun, damit das Kind gut selbstwirksam wird. Und ich glaube, da schließt sich immer wieder der Kreis. Und dieser Blick, nämlich nicht das eine losgelöst vom anderen zu sehen, das ist meiner Meinung nach das, was man im Moment auch erlebt in den Teams, wo Leitungskräfte auch sagen, ich muss vielleicht nochmal meine eigene Führung überdenken oder ich muss heute vielleicht nochmal anders führen als noch vor 5 oder 10 Jahren, bedingt durch die Herausforderungen, die Heterogenität, aber vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft. Dass ich nämlich sage, ich sehe mein Team vielleicht wie einen bunten Garten, in dem ganz viele unterschiedliche Pflänzchen wachsen und ich schaue jetzt, wer braucht was. Wo muss ein Schlachtdünger dran? Wer braucht vielleicht eine Rankhilfe? Wo muss ich vielleicht aber auch mal ein bisschen das einzollen, dass es nicht zu doll auswuchert? Und wer muss vielleicht mehr in die Sonne gerückt werden, weil er die braucht, um gut wachsen zu können? Und wer fühlt sich eher im Schatten wohl? Also um mal in dieser Metaphersprache zu bleiben.
Auch finde ich auch eine total schöne Metapher, die ja auch sehr, sehr gut zum Thema Kindergarten passt. Und das denke ich auch. Ja, das ist Leitungsaufgabe gerade. Wirklich sein Team gut im Blick zu haben. Wir reden ganz viel übers Thema Onboarding. Mir nutzt ein gutes Onboarding nichts, wenn ich nachher meine Mitarbeiter nicht binden und nicht halten kann. Also ich brauche auch hier eine gute Beziehungspflege zu meinen Teammitgliedern. Ich muss im guten Kontakt stehen. Ich muss eine Beziehungsebene zulassen. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man als Leitung eigentlich keine Bezugskinder mehr hat. Ich habe eine ganze Bezugsgruppe. Mein Team hat 25 Mitarbeiter. Also ich habe mehr Bezugsmenschen als jede Fachkraft in meiner Einrichtung sonst. Und die brauchen auch alle ihr Entwicklungsgespräch. Die brauchen auch alle ihre Entwicklungsbegleitung und Entwicklungsunterstützung. Und ja, ich finde, eine Weiterentwicklung im Team ist ja auch nur möglich, wenn ich eine gute Balance habe zwischen einer persönlichen Entwicklung und einer Teamentwicklung. Also auch das geht nur in einer guten Balance.
Ja, absolut. Und eins bedingt auch das andere. Ja, also wenn wir sagen, ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, im Team ein Stück weit zu wachsen, zu reifen, bleibe ich mal bei der Metapher. Also, dass die Gärtnerin, die Leitungskraft sich als Gärtnerin versteht, die genau weiß, wem muss ich was geben, wer braucht viel Freiraum, um sich gut entfalten zu können, wer braucht eher eine Unterstützung, einen Halt, an dem er sich orientieren kann. Und ich aber die Gesamtheit des Gartens dann sehe, ja, dass man sagt, die Pflanzen harmonieren miteinander, bedeutet auch, ich muss gut gucken, wen setze ich im Beet zusammen oder in der Gruppe oder in dem Team, ja, oder in der kleinen Gruppe. Die dürfen sich weder unten noch oben ins Gehege kommen, also im Wurzelwerk oder in der Blütenpracht, sondern es muss eher so sein, dass sie sich gut bedingen oder wenn sie sich gut bedingen, können sie auch einen guten Schutzschild bilden gegen Schädlinge oder widere Umstände, die dann mal passieren können. In dieser Gartenmethode Metaphersprache zu bleiben, hat mich das auch zum Beispiel motiviert, ein Buch zu schreiben zu diesem Kontext. Ja, dass ich gesagt habe, gute Teamentwicklung braucht vielleicht nochmal auch von Leitungskräften so das Herangehen wie eine Gärtnerin. Also deswegen Teamentwicklung führen wie ein Gärtner oder eine Gärtnerin. Und da habe ich eben versucht, auch so Teamentwicklungsprozesse oder eben auch so als Selbstreflexion für Leiterinnen das nochmal auf den Punkt zu bringen, nämlich immer wieder gut zu gucken, was habe ich überhaupt für einen Garten und wie ist mein Garten zusammengesetzt und welche Pflanzen habe ich und was brauchen die, um das Ganze dann wirklich zum Blühen zu bringen. Und das Gleiche hat Fröbel ja zum Beispiel auch übertragen überhaupt auf den Kindergarten, dass er eben gesagt hat, was brauchen unsere Kinder eigentlich, wenn wir sie als Pflanzen denken, um gut wachsen zu können. Und das hat mich damals sehr inspiriert und ich habe das jetzt in dem Kontext eben übertragen, so auf die jetzige Zeit, nämlich wie muss ich eigentlich führen, dass meine Pflanzen, die in meinem Garten sind, sich gut entwickeln können, um dann wiederum Inspiration zu sein eben für die Kinder.
Total schön, dieses Bild. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiterdenken und überlegen, ja, welche Jahreszeit ist denn gerade? Und genau, wenn wir an die Jahreszeit denken, fällt mir sofort die Teamuhr ein. Ja, da fällt mir sofort die Teamuhr ein. Also wie gut können die Pflanzen gerade auch wachsen? Ja, bin ich jetzt in der Kennenlernphase? Bin ich vielleicht schon in der Sturm- und Drangzeit? Ja, oder ist schon alles so ein bisschen Normalität miteinander geworden oder ist es sogar schon Performing? Also zu sagen, ja, auch die Phasen sind so vielfältig und das ist natürlich jetzt eine Gefahr, wenn wir eine große Fluktuation in Teams haben, zu sagen, naja, die Teamuhr dreht sich unaufhörlich dann und es kann sehr, sehr anstrengend und belastend nochmal für Teams sein, wenn sie aus bestimmten Phasen der Teamuhr nicht rauskommen. Ja, also eine Storming-Phase ist unglaublich anstrengend für ein Team. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Gedrängel um die besten Plätze. So ein bisschen. Und ich finde es ja immer faszinierend, dass es meistens nicht die Neuen sind, die drängeln, sondern es sind die Alten, die Angst haben, oh Gott, komme ich noch auf meinen Stammplatz oder nicht? Oder kann ich mir jetzt vielleicht doch nochmal einen besseren Platz verschaffen? Kann ich jetzt vielleicht doch auch nochmal am Kopfende oder näher am Kopfende sitzen? Also da ist dann nochmal ganz schön was los in der Bude und das ist eine super anstrengende Phase, um sich einzutakten. Und ich glaube, dass die Teams heute ganz arg drauf aufpassen müssen, auf sich aufpassen müssen, in der Phase nicht zu verbrennen.
Ja, ich finde, die Teamuhr passt da an der Stelle sehr, sehr gut, weil das, was du gerade beschreibst, ist nämlich genau auch das, warum vielleicht jetzt im Moment so eine große Erschöpfung da ist. Viel Fluktuation bedeutet viele neue Leute, viele neue Ideen. Wir haben viele Teams, die auch interkulturell gemischt aufgestellt sind. Die Kollegen haben mit viel Erfahrung, mit wenig Erfahrung. Und ich glaube, es ist für eine Leitung einfach, wenn sie sich jetzt als Gärtnerin versteht, wichtig, da einfach gut zu gucken, was braucht wer, um hier überhaupt erstmal Wurzeln zu schlagen in einem Team. Und es gibt eben auch Kollegen, die sind nur einen Sommer da. Also so Sommerblumen. Und dann sind sie wieder weg. Und es gibt aber auch so Staudengewächse, die ja Sicherheit bieten und Halt und die auch andere schützen im Garten. Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, ja, dadurch, dass wir eine hohe Fluktuation haben, immer wieder neue Leute dazukommen in einem Team, ist es natürlich auch für das Team immer wieder so, dass sie sagen, boah, wann ist denn endlich Ruhe? Wann ist es denn endlich so, dass alles fertig ist? Wann können wir denn endlich mal nur arbeiten, ohne wieder neu und neu und neu? Und ich glaube, das ist auch etwas, was Leitungen heute gut transportieren sollten in ihre Teams, nämlich, dass die Veränderung eine stetige Weiterentwicklung von uns herausfordert und eine Begleiterin sein wird, auch noch in den nächsten Jahren. Und wenn ein Team es aber schafft, interne Prozesse so zu regeln, dass sie sagen, auch wenn neue dazukommt, wir müssen nicht immer alles neu diskutieren, sondern es gibt einfach Prozesse, die sind ein bisschen standardisiert, die geben Halt, da kann sich auch jeder dran orientieren. Und gleichsam haben wir aber auch Prozesse, die sind sehr offen, flexibel, wie du es eben auch gesagt hast, mit viel Freiraum, Gestaltungsfreiraum, so dass jeder etwas finden kann, wo er sagt, da kann ich das auf meine Art und Weise tun. Dann fühlt er sich ja auch sicher in einem Team, selbst wenn er noch gar nicht so lange lange da ist, weil er nicht ständig das Gefühl hat, werde hier zurechtgebogen, ne? Wie bei einem Bäumchen oder einer Blume, wo ständig dran rumgeschnippelt wird, um sie in die Richtung zu bringen, wie sie wachsen soll. Irgendwann krepiert dieses Blümchen oder der Baum, weil er sagt, ich werde ja nur beschnitten, es macht keinen Spaß, ich kann mich überhaupt nicht entfalten. Und ich glaube, ja, das ist die Herausforderung, auch mit Blick auf die Teamuhr. Ich würde die sagen, die ist heute noch genauso aktuell wie schon vor 10 oder 15 Jahren. Und man kann sie gut auch in die Gartenmetapher denken, weil da habe ich das auch. Ich habe Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich brauche auch die Ruhephase im Winter, wo man Kraft sammeln kann. Und dann kommt der Frühling und dann hat man auch wieder Lust, neu zu starten. Und wenn Teams auch darauf gucken, dass sie immer wieder sich Erholungsphasen gönnen, auch sich wertschätzen für das, was erreicht wurde, dann haben sie, glaube ich, eine gute Möglichkeit, auch mal so eine Durststrecke wie so ein November oder mal einen Sturm im Oktober auszuhalten, weil der Sommer dann auch wieder alle einlädt, gelassener zu sein. Also von daher finde ich, passt das eigentlich noch ganz gut.
Wir haben ja gerade unsere Konzeption neu überarbeitet und das ist jetzt die allerletzte Endphase. Also jetzt ist das Layout eigentlich dran und da haben wir auch reingeschrieben, was ist es eigentlich an der Pädagogik, ist ja das Schwierige, dass die Pädagogik nie am Ende der Fahnenstange ist. Also man ist nie ganz oben, man hat immer nur ein Etappenziel erreicht und es ist herausfordernd und manchmal gleichermaßen ermüdend. Und das Schöne ist, dass wir uns, wie wir die Kinder auch verstehen, als lebenslang Lernender definieren müssen. Und wenn wir uns als lebenslang Lernender sehen in diesem Kontext, dann geht es nicht drum, wer hat wem was weggenommen oder wer hat wie was gemacht oder warum ist der Fehler passiert, sondern beim Lernen passieren Fehler. Aus dem Lernen, ja, aus diesen Fehlern lernen wir fürs nächste tun. Und unter dem Kontext können wir auch Fehler viel leichter tolerieren, weil das passiert dann einfach in dem Umgang miteinander. Immer mal wieder kann das vorkommen und wir müssen aber ganz bewusst innehalten und diese Zwischenetappen feiern, uns darüber freuen, dass wir einen Erfolg erreicht haben. Und was macht es mit uns? Ja, das schüttet dann auch bei uns Adrenalin aus. Erfolg macht was Tolles mit einem. Das verlangt nach mehr. Das ruft, ah ja, das können wir nochmal schaffen. Und boah, das war ja gar nicht so schwierig. Lasst uns den nächsten Veränderungsprozess angehen. Ach ja, da können wir uns dann auf neue Kompetenzen verlassen, weil wir haben jetzt in diesem Veränderungsprozess neue Kompetenzen miteinander erworben. Wir wissen jetzt wieder ein bisschen mehr über uns, über die Stärken jedes Einzelnen. Und das ist die Voraussetzung, um den neuen Veränderungsprozess auch meistern zu können. Und dann kann das schon, ja, mit einer gewissen Leichtigkeit auch gelingen.
Genau wie beim Garten, da ist man auch nie fertig.
Und ich glaube, ich würde so gerne mal deinen Garten sehen. Also eigentlich brauche ich mal ein Foto von deinem Garten. Das ist bestimmt wunderschön.
Nee, das ist, glaube ich, das ist eher so ein Garten, so Ritzenbiotop. Ja, also da gibt's Teile, die sind schon ganz nett, aber es gibt auch ganz Teile, wo ich auch nicht so hingucke. Und ich glaube, das ist auch wieder so, wo ich denke, auch so eine Leitungskraft, die sagt, ja, da gibt's Teile, die lasse ich einfach wachsen. Das ist so, da weiß ich, da ist so ein bisschen wild und ungestüm, aber das passt da auch gut hin. Und dann gibt's aber wieder Teile, da gucke ich sehr genau hin und da begradige ich auch oder zupfe ich auch weg und da achte ich auch drauf, das ist richtig und wichtig, dass ich da gut kontrollierend dabei bin. Und ich glaube auch da so dieses, ja, der Garten ist eben ein Garten und ich kann noch so viel zuppeln und versuchen, den da perfektionistisch ranzugehen, ich werde es nicht schaffen. Und ich glaube, das kann auch entlastend sein, dass man einfach sagt, manchmal ist es auch gut, dass was wächst, so wie es will. Und dann gibt's aber auch wieder etwas, wo ich sage, da muss ich stutzen und mal rauszuppeln, weil sonst überwuchert es alles und es hat auch keinen Wert mehr. Also ich finde diese Gartenmetapher eigentlich ganz schön gut für einen Kindergarten oder für die Kita-Arbeit.
Ja. Ja, da kann ich auch total gut mitgehen und kann mir das auch sehr, sehr vorstellen. Ich fand auch das Pflänzchen für einen Sommer sehr, sehr bezeichnend. Und du hast vorher noch mal was angesprochen. Ich glaube, dass Träger auch in der großen Verantwortung jetzt stehen, gut auf ihre Einrichtungen aufzupassen. Wer jetzt seine Einrichtung gut zusammenhalten kann als Träger, hat, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren sich eine gute Stabilität aufgebaut. Es wird jetzt entscheidend sein, wie sich die Wege jetzt weisen. Bei manchen Einrichtungen ist schon zu spät. Die sind schon in einer ganz schlechten Lage, denen läuft das Personal weg und es wird ganz schwierig sein, ja, neues Personal in Einrichtungen zu finden, die sich nicht an die modernen Denkweisen angepasst haben, die nicht auf Qualität setzen und die auch noch schlechte Rahmenbedingungen gleichzeitig liefern. Also ich werde irgendwas vorweisen können müssen, um die besten Pflanzen auf den Markt zu kriegen. Ja?
Absolut. Ja. Und wenn man den Träger zum Beispiel verstehen würde wie so einen Gartenzaun, der sich versteht, ich gebe meinen Pflanzen darin Halt und vor allen Dingen Schutz, ja, vor Ungeziefer, vor wilden Tieren, aber auch vor schlimmem Wetter. Es ist aber kein Korsett, was meine Pflanzen einengt und ihnen die Luft zum Atmen nimmt und den Freiraum. Und ich glaube, auch da kann ich wieder diese Gartenmetapher anwenden. Und ich bin da bei dir. Die Träger haben einen wichtigen Auftrag, wirklich ganz gut und ja wohlwollend auf ihre unterschiedlichen Gärten zu gucken. Und je nachdem, wie sie auch bereit sind, in den Garten zu investieren, wird sich das wieder aufzeigen in reicher Ernte. Und deswegen, ich glaube, ich schicke dir mal das Buch, Saskia.
Ja, damit mich da, das ist eine gute,
das würde eine, mich mal deine Meinung auch interessieren.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja, und der Träger ist einfach für die Ressourcen verantwortlich.
Absolut,
ja, der sorgt für den Zaun, der sorgt für den Wasserzufluss.
Den Dünger.
Ja, der sorgt für den Dünger. Und der sorgt für Licht- und Schattenseiten in diesem Garten. Also wir können ganz viel selber. Aber eben da brauchen wir einfach manchmal nochmal Unterstützung. Und wir haben ja vorher auch schon nochmal über Erzieherinnen geredet. Ich finde, eine ganz besondere Eigenschaft, die Erzieherinnen auch noch haben, ist eigentlich die große Flexibilität. Also pädagogische Fachkräfte sind unglaublich flexibel und spontan. Und das ist herausragend. Und das können sie aber nur sein, wenn sie noch ein bisschen Sicherheit und Struktur haben. Und in unserer schnelllebigen Welt ist es nicht immer ganz einfach, Sicherheit und Struktur zu bieten. Und dann müssen wir eben gucken, auf welche Werte setzen wir da jetzt? Wo geht's lang? Und wie kann ich das Wurzelwerk erhalten? Und wie du gesagt hast, ja, zu sagen, ja, wir haben jahrelang drüber diskutiert, über das Bild vom Kind, immer wieder mit den neuen Kollegen neu diskutiert. Und irgendwann haben wir gesagt, stopp, wir diskutieren nicht mehr über das Bild vom Kind. Wir setzen es voraus. Es ist indiskutabel. Und seitdem geht es uns deutlich besser. Und dann müssen wir aber dafür Sorge tragen, dass unsere Werte nach außen so transparent sind, dass jeder, der neu zu uns kommen möchte, unsere Werte schon kennt. Also, dass es da weniger Fehlversuche gibt. Natürlich gibt es dann auch mal vielleicht eine andere Interpretation von den Werten oder ein anderes Verständnis. Aber es gibt doch immer mehr Parallelen, die es so gerade geben kann. Und ja, ich möchte auch noch mal zu bedenken geben, wenn ich mehr Hilfskräfte habe, bleibt mehr administrative Arbeit bei den Fachkräften. Und zu sagen, das ist aber nicht das Kerngeschäft, das die Fachkräfte gerne können, sondern es ist nur befriedigend, pädagogisch zu arbeiten, wenn ich qualitativ pädagogisch arbeiten kann und von allem ein bisschen was habe und nicht nur das eine und die anderen machen die andere Aufgabe. Also auch da brauchen wir eine Ausgewogenheit einfach. Ja, es war sehr, sehr schön, dass wir so ein blumiges Gespräch zusammenführen konnten. Und in der Pandemie habe ich tatsächlich was für meine Seele gebraucht. Und dann bin ich jeden Samstag auf den Markt und habe mir einen großen Blumenstrauß gegönnt.
Das passt doch super. Und ich freue mich schon drauf, Saskia, ganz ehrlich, am 26. September bist du ja zu Gast bei mir im Dusima Talk. Da setzen wir an dieser Stelle weiter fort, weil ich merke gerade, euch hätte noch so viele Fragen und noch so viele Ideen, worüber wir uns austauschen können, aber das spare ich mir dann auf. Freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, ich mich auch und wir werden uns sicherlich nicht das letzte Mal unterhalten haben. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei der Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Und für heute sagen wir Tschüss.
Ciao, eine gute Zeit.